Okay, Klartext. Klima,
also ich glaube, ich sitze fast.
21.01.2020.
Genau. So. Was heißt hier Take 1?
Ja, das sind jetzt 5 Takes.
Ja. Ja, du hast gerade noch Australien erwähnt. Da gab es ja auch von der Murdoch-Presse quasi, die haben immer dagegen geredet und haben gemeint, die Feuer wären gelegt und hätten mit der Klimakrise nichts zu tun.
Nein, die Hauptzutat die diese Brände so hat außer Kontrolle laufen lassen, war die Tatsache, dass Australien das heißeste und trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung hinter sich hat.
Was man jetzt bei der Regierung gemacht hat, dass man viele Abschaltungen auch ans Ende gelegt hat und dann zwischendrin nochmal überprüfen möchte, ob der Kohleausstieg nicht vorgezogen werden kann, Hintertürchen oder auch noch später erfolgen kann. Mhm. Was wir nämlich momentan sehen, dass der Zubau von Solar- und Windenergie so langsam erfolgt, dass wir de facto eigentlich gar nicht die wegfallenden Kernenergie- und Kohlekapazitäten ersetzen können.
Ich glaube, noch ein Fakt dazu. Ja. Wir sind ja bei den OECD-Staaten, was Emissionsminderung angeht, seit 2005 nur im hinteren Mittelfeld auf Rang 22.
Herzlich willkommen zu Klartext Klima Folge 2. Und wir sind wieder zu dritt, Volker Quaschning und Stefan Rahmstorf, beide Professoren und Koryphäen in ihrem Fach. Ich bin Özen Terli und ich moderiere das. Und wir wollen über das Unwort des Jahres als erstes reden. Das ist unser erstes Thema, Klimahysterie, das Unwort des Jahres. Und der Hammer ist eigentlich die Begründung zu diesem Unwort. Und diese Begründung, die lese ich euch mal vor. Mit dem Wort Klimahysterie werden Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und wichtige Debatten um Klimaschutz diskreditiert. Der Ausdruck wurde 2019 von vielen in Politik, Wirtschaft und Medien, von der FAZ über Unternehmer bis hin insbesondere zu AfD-Politikern verwendet. Er pathologisiert pauschal das zunehmende Engagement für den Klimaschutz als eine Art kollektiver Psychose. Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Klimawandel ist das Wort zudem irreführend und stützt in unverantwortlicher Weise wissenschaftsfeindliche Tendenzen. Man muss dazu sagen, die sich davon angesprochen gefühlt haben, haben sogar die Jury diskreditiert. Also diskreditieren ist quasi fast schon zum Volkssport geworden. Was hältst du davon, Stefan?
Ja, das ist ein Wort, das soll einfach andere Meinungen diskreditieren, weil diese sogenannten Klimaskeptiker keine Sachargumente auf ihrer Seite haben, greifen sie einfach zu solchen Diffamierungen. Mhm. Und das ist nicht besonders neu. Ich habe 2007 einen Artikel geschrieben mit dem Titel Alles nur Klimahysterie, Fragezeichen, weil das wurde natürlich auch damals schon Klimaforschern entgegengehalten, dass es Klimahysterie sei, aber de facto ist es einfach die Erkenntnis der Wissenschaft.
Es ist ja auch so, dass derjenige oder diejenigen, die Klimahysterie verwendet haben, die haben es ja eigentlich überhaupt nicht verstanden. Ne? Also die haben weder verstanden, was in der Vergangenheit passiert ist, noch verstehen sie eigentlich, warum die jungen Menschen auf die Straße gehen und für ihre Zukunft kämpfen.
Ja, also die sind einfach irgendwie dagegen. Und meine Erfahrung ist, sie sind vor allem gegen die politischen Konsequenzen, die sich aus der Klimakrise ergeben, und greifen aber die Wissenschaft an, weil eigentlich interessieren sie sich gar nicht für Wissenschaft, aber wenn man quasi Zweifel an der Wissenschaft wecken kann, dann kann man natürlich die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen damit in Frage stellen, das hinauszögern. Und das haben ja auch schon Industrielobbygruppen schon frühzeitig, also spätestens seit den 80er Jahren erkannt und betrieben.
Ja, damit beschäftigst du dich ja schon sehr lange. Wie ist denn die Geschichte der Klimaleugnung quasi, das hast du ja quasi live miterlebt, wie ist die entstanden?
Ja, also ich bin seit den 80er Jahren, als ich angefangen habe zu promovieren im Bereich Meeresforschung, damit konfrontiert, mit diesen Versuchen, das alles abzustreiten und abzuwehren. Das gab es damals auch schon. Und die Vorgeschichte ist inzwischen gut dokumentiert. Es gibt zum Beispiel ein Buch der Harvard-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes. Und die hat eben dargelegt, wie dieselben Leute, dieselben PR-Agenturen und Spezialisten, die früher die Schädlichkeit des Rauchens öffentlich bestritten haben, dann umgeschwenkt sind, den vom Menschen verursachten Klimawandel zu leugnen. Und auch ganz spannend, es sind ja jetzt im letzten Jahr Dokumente, interne Dokumente von Exxon an die Öffentlichkeit gelangt, woraus man erkennen kann, dass die Firma Exxon schon in den 70er Jahren durch ihre eigenen Experten Bescheid wusste, was auf uns zukommt. Also die haben, der leitende Exxon-Wissenschaftler James Black hat 1977 eine Präsentation für die Geschäftsleitung gemacht, wo er ein neues Superinterglazial, also eine neue Superwarmzeit vorhersagt infolge der fossilen Brennstoffnutzung, die noch deutlich wärmer wird als die letzte Warmzeit, die Eem-Warmzeit vor 120.000 Jahren. Und damit hat er absolut recht behalten. Und 1982 hat Exxon konkrete quantitative Prognosen gemacht für die CO2-Entwicklung, für die Temperaturentwicklung. Die sind fast exakt so eingetreten bis heute. Aber sie haben sich entschieden, das nicht der Öffentlichkeit zu kommunizieren, sondern das hat auch eine Studie von Naomi Oreskes gezeigt. Sie haben sich entschieden, diese Dokumente intern nur zu halten und der breiten Öffentlichkeit in bezahlten Anzeigen, sogenannten Advertorials und so, genau das Gegenteil zu erzählen, nämlich die Wissenschaft sei ganz unsicher und das meiste CO2 wäre ja natürlichen Ursprungs und gar nicht vom Menschen und lauter solche Argumente, die Exxon damals erfunden hat, die grob irreführend sind und die man heute dann wieder bei der AfD zum Beispiel wiederfindet.
Ja, Sie haben im Prinzip haben Sie ja dann die Gesellschaft damit infiltriert und so ist jetzt in der Gesellschaft dieses oder in bestimmten Kreisen völlig normal, diese Sachen wieder aufzunehmen, diese Meinungen, das sind ja keine Fakten. Und die schwirren quasi immer noch in der Gesellschaft herum.
Ja, also wir nennen das praktisch Zombies, also Zombie-Argumente, das sind ja Untote, die hundertmal widerlegt worden sind, aber sie erstehen immer wieder aus dem Grabe auf gewissermaßen, weil es immer wieder noch ein neues Laienpublikum gibt, was man damit täuschen kann.
Ja, und es gibt ja auch verschiedene Protagonisten in Deutschland, die das auch machen. Also da gibt es Eike, da gibt es auch das Buch Kalte Sonne, da kennst du dich auch aus. Ist nun das, ist das Klima abgekühlt?
Ja, das war Buch Kalte Sonne, ist vor einigen Jahren herausgekommen von Fritz Fahrenhold von RWE und hat eben behauptet, erstens, der Klimawandel liegt an der Sonnenaktivität und da aber ja die Sonnenaktivität jetzt abgenommen hat, und zwar seit den 50er Jahren, haben natürlich die Leute, die den Klimawandel, die globale Erwärmung auf die Sonnenaktivität schieben wollen, haben ein Problem, weil die Sonnenaktivität in Richtung Abkühlung deutet. Was machen sie? Seit vielen Jahren übrigens immer wieder regelmäßig. Sie sagen vorher, die Abkühlung steht kurz bevor. Und wenn es mal einen kalten Winter gibt, das war auch bei Fahrenhold so, dann schreibt er gleich Zweifel an der globalen Erwärmung herbei und wir stehen quasi am Beginn der Abkühlung. Das Schöne an dem Buch ist, erstens der Titel, weil der Titel Die kalte Sonne das Schlagwort ist, was jedermann klar macht, die Sonnenaktivität nimmt ab und neigt hin zur Abkühlung und erklärt keineswegs die globale Erwärmung. Zweitens die Tatsache, dass Fahrenhold eine konkrete quantitative Prognose gemacht hat für diese Abkühlung. Da ist eine Grafik drin, die künftige Temperaturentwicklung zeigt. Und das ist die am schnellsten durch Messdaten widerlegte Prognose im Bereich Klima, die ich je gesehen habe. Schon wenige Jahre, nachdem diese Prognose gemacht worden ist, sieht man, dass die tatsächliche Temperaturentwicklung, die ja weiter steil nach oben zeigt, genau in die auseinanderläuft mit dieser Abkühlungsprognose. Also das war einfach ein Riesenflop. Aber ja, diese Leute werden trotzdem immer wieder eingeladen, und weil es gibt einfach einen Markt für die Leugnung von Klimawissenschaft, weil es gibt einfach viele Menschen, die das gerne hören wollen.
Das ist quasi die aktive Leugnung. Jetzt müsste man ja fragen, gibt es auch eine passive Leugnung, Stichwort Klimakommission? Volker?
Ja gut, also Leugnung kommt ja erstmal auch an bei vielen Leuten. Ich denke, am Anfang war es wirklich dann so die Industrieseite, nicht Exxon, was mich fasziniert hat, wie gut die waren damals schon, nicht? Also wenn man jetzt wirklich dann...
Ja, für 2020 ist die Temperatur
exakt getroffen, also wo man einfach sagen kann, es ist gar nicht möglich, die Temperatur vorherzusagen. Also selbst also Exxon oder sowas, die konnten das ja.
Das ist auch nicht so schwierig, solange es nur um die globale Mitteltemperatur geht. Das wissen eben viele Leute auch nicht. Die globale Mitteltemperatur folgt einer einfachen Energiebilanz. die ist gut verstanden, die vorherzusagen ist nicht schwierig.
Klar. Es wird ja immer wieder gesagt, das geht ja gar nicht, eure Modelle, die stimmen ja nicht.
Die Niederschläge ist alles viel schwieriger.
Klar. Aber ja, und jetzt denke ich mal, gibt es ja auch diffuse Ängste einfach vor dem Klimawandel, nicht? Also das heißt, ja, und wenn man sich anpasst, wird es ja Veränderungen geben. Bei Veränderungen gibt es immer Gewinner und Verlierer und dann gibt es einfach ganz viele Leute, die Ängste haben. Und wenn den Leuten, die Ängste haben, jemand einen Populist anbietet, das Ganze ist alles nicht wahr, dann sage ich mal, oh, das ist ja schön, dann brauche ich keine Angst zu haben, dann brauche ich mich nicht zu verändern. Und das ist einfach so eine schöne Botschaft und davon profitieren ja einfach die Populisten. Und das ist, glaube ich, das, was wir haben. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt gucken wir mal einfach irgendwie, wer bietet das an? Also Amerika ganz klar Donald Trump, noch andere Populisten. In Deutschland übernimmt die AfD diese Rolle, wobei bei den rechten Gruppierungen ist es ja nicht immer ganz klar. Also es gibt ja auch in Europa durchaus rechte Gruppierungen, die mittlerweile erkannt haben, dass der Klimaschutz auf Dauer nicht wegzuleugnen ist, also das Klimaproblem. Und dass natürlich das Klimaproblem auch für das eigene Land irgendwann, wenn man jetzt irgendwie denkt, Auslösung von Flüchtlingswellen oder sonst irgendwas, dass das natürlich irgendwann ein Problem ist. Deswegen kippt das vielleicht auch mittlerweile bei einigen rechten Gruppierungen. Was ich so ganz fatal finde, ist eigentlich so ein bisschen eigentlich so diese Umarmungsklimaleugnung, nicht? Dass man sagt, also sowas, was wir momentan auch von der Regierungsseite sehen, nicht? Also so, ja, wir erkennen an, dass der Klimaschutz ein Riesenproblem ist und wir finden den Klimaschutz ganz toll und ihr Klimaforscher und ihr Energieforscher seid alles ganz wichtige Leute und dann zum Schluss macht man aber trotzdem genau was das anderes, Gegenteil. Ja. Und das heißt, erstmal den Wind aus dem Segel nehmen, indem man erstmal das Problem anerkennt, dann hat man nicht diese Breitseite, dass man also sich als Klimaskeptiker outen muss, aber auf der anderen Seite, wo ist der Unterschied, wenn man sagt, es gibt keinen Klimawandel und wir fahren weiter Diesel oder wenn man sagt, naja, es gibt ein Klimaproblem, aber wir müssen die deutsche Automobilindustrie schützen und deswegen werden wir auch noch 30 Jahre Diesel fahren. Also für das Klima ist ja in der Konsequenz das Gleiche, nur die Kommunikation ist ein bisschen unterschiedlich zwischen, sage ich mal, ganz rechts von der AfD und den bürgerlichen Parteien, aber für Deutschland und für den Klimaschutz sind die Ergebnisse dann gleichermaßen fatal.
Ja. Würdest du argumentieren, Merkel wird da geschickter als Trump?
Im Prinzip schon. Wenn man sich ja die CO2-Emissionen seit 2000 anschaut, gut, im letzten Jahr hatten wir Glück, weil es sehr windig war in Deutschland, deswegen ging es dann nochmal runter, aber zwischen 2000 und 2017 kann man ganz gut sehen, dass also USA und Deutschland so ziemlich im Gleichklang gelaufen ist. Das heißt also im Prinzip von der Klimaschutzpolitik oder von den Erfolgen der Klimaschutzpolitik in den letzten 17, 18 Jahren ist Amerika und Deutschland gar nicht so weit auseinander, aber kommunikativ natürlich komplett anders. Wir haben eine Klimakanzlerin, die das irgendwie gut verkauft und Donald Trump, der ja auch ganz offen den Klimawandel leugnet. Das heißt, ganz anders kommuniziert, weil man irgendwie versucht, anders seine Wählerschaft abzuholen. Und ja, Frau Merkel macht es auf meiner Sicht geschickter. Die ist ja auch schon länger dran als Donald Trump. Der wird keine 16 Jahre schaffen, lässt aber auch das amerikanische Wahlrecht nicht zu.
Ich glaube, noch ein Fakt dazu. Ja. Wir sind ja bei den OECD-Staaten, was Emissionsminderung angeht, seit 2005 nur im hinteren Mittelfeld auf Rang 22. Also die meisten OECD-Länder haben stärker reduziert als Deutschland. Hm.
Was ich interessant finde, ist übrigens, letztes Jahr sind ja die Emissionen gesunken. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wer das getwittert hatte, Richtung Regierung meinten die, das läge daran, dass die Klimaschutzbemühungen dazu geführt hätten, was natürlich absurd ist, weil das kann ja gar nicht sein. Das ist ja, erst einmal war es warm, ja, die Leute haben einfach wenig geheizt, Energieverbrauch war geringer.
Das ist die gleiche Argumentation wie nach dem RISO-Video. Da hat man gesagt, die Bundesregierung hat dazu geführt, dass wir viel mehr Solarstrom hatten 2019 oder 18, das lag einfach daran, dass die Jahre sonniger waren, nicht? Also ich weiß nicht, ob wie gut der Draht jetzt der Bundesregierung zu Petrus ist, aber das wird natürlich nicht dazu führen, dass wir hier mehr Strom aus erneuerbaren Energien, also nachhaltig kriegt man das nur hin, wenn man mehr Anlagen baut. Der Anlagenzubau im letzten Jahr bei der Windenergie, der war ja wirklich beschämend gering und wir haben trotzdem eine Rekordstromerzeugung aus Windenergie. Das lag einfach daran, dass wir im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Wind hatten. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, auf der einen Seite, dass wir deutlich mehr Strom aus Windenergie hatten, auch ordentlich viel Sonne. Also das heißt, auf der Angebotsseite kam durch das Wetter ein bisschen mehr. Wir mussten weniger heizen, wie du schon gesagt hast, weil es einfach ein recht mildes Jahr war. Und dann haben wir noch einen zweiten Effekt. Es gab so eine Verschiebung von Kohle zu Gas. Auch da kann die Regierung Regierung nur bedingt was dafür. Also der Gaspreis ist einfach abgestürzt, weil also Donald Trump und Putin ein bisschen um die Gasmärkte buhlen. Deswegen hatten wir letztes Jahr so einen Rückgang zeitweise um 30% bei den Gaspreisen weltmarktmäßig. Deswegen können jetzt die Gaskraftwerke wieder günstig den Gaspreis einkaufen. Dann greift jetzt mittlerweile so ein bisschen der europäische Zertifikatehandel. Das heißt also, die Kohlekraftwerke müssen dann noch ein bisschen teure Zertifikate kaufen. Und dann haben wir mittlerweile letztes Jahr wirklich so einen massiven Shift gesehen. Also die Kohlekraftwerke haben 10-15% an Marktanteilen verloren, zugunsten im Wesentlichen von Gas und weil es viel Wind war, zu den erneuerbaren Energien. Und das hat dann im Wesentlichen zu dem Rückgang geführt. Aber das ist natürlich temporär. Wenn der Gaspreis anzieht, die Zertifikate wieder fallen und es ein windstilles Jahr ist, dann schwupps, sind die CO2-Werte wieder nach oben. Das ist also nichts, was wir irgendwie nachhaltig hier bestätigen können.
Ne? Ja. Und du hast es schon gesagt, die Kohlekraftwerke, die Kohlekommission, die arbeitet ja zurzeit kräftig und hat auch schon was beschlossen. Wie lange soll das noch weitergehen mit den Kohlekraftwerken? Wir müssen ja eigentlich die Emissionen eigentlich ab diesem Jahr, eigentlich jetzt sofort, während wir hier sitzen, beziehungsweise letzte Woche schon angefangen haben zu reduzieren. Passt das irgendwie zum Ausstiegsplan Paris? Ist das überhaupt noch machbar?
Na gut, da kann der Stefan gleich nochmal was sagen, wann wir dann auf Null sein müssten. Aber wenn man so bei der Kohlekommission sieht, es ist, also klar, 2038 ist jetzt ein Datum, das wurde ja schon lange gesagt. Die Kohlekommission hatte eigentlich vorgeschlagen, dann relativ linear runterzugehen. Was man jetzt bei der Regierung gemacht hat, dass man viele Abschaltungen auch ans Ende gelegt hat und dann zwischendrin nochmal überprüfen möchte, ob der Kohleausstieg nicht vorgezogen werden kann. Hintertürchen oder auch noch später erfolgen kann. Also was wir nämlich momentan sehen, dass der Zubau von Solar- und Windenergie so langsam erfolgt, dass wir de facto eigentlich gar nicht die wegfallenden Kernenergie- und Kohlekapazitäten ersetzen können. Und was ich jetzt nicht bei diesen Beschlüssen gesehen habe, ist irgendwie eine Bemühung, den Ausbau an Solar- und Windenergie zu steigern. Das heißt, wenn das jetzt so weitergeht und wir in 5 Jahren nachgucken, dann werden wir feststellen, oh, jetzt kommt dann auch die Elektromobilität dazu, eigentlich brauchen wir dann auch mehr Strom. Wir wollen ja eigentlich auch im Wärmebereich die Öl- und Gasheizung ersetzen, da brauchen wir ja auch noch ein bisschen mehr Strom. Dann werden wir feststellen, oh, es reicht ja gar nicht, oh, sorry.
Dann schalten wir doch nicht ab.
Genau, können ja gar nicht, also nicht so, wir schalten doch nicht ab, wir können dann gar nicht abschalten.
Ja.
Weil irgendwie können ja jetzt nicht sagen, ja,
aber, okay, aus Klimaschutz aber eigentlich, ist es dunkel eigentlich in Deutschland. Ist das ja total absurd, oder? Also wir müssen ja reduzieren, also es gibt keinen Weg daran vorbei und also in diese Richtung zu gehen, das ist eigentlich völlig unhaltbar.
Ja. Naja, mehr Zubau bei Solar- und Windenergie wird aber bedeuten, dass man sich natürlich auch wieder so mit Rechtsaußen oder so mit der AfD-Klientel anlegen müsste, indem man einfach versucht durchzusetzen, dass mehr Windräder gebaut werden. Dann hat man wieder Angst, dass man Wählerstimmen an die AfD verliert, wenn man so verschiedene Wahlkämpfe anschaut, in Thüringen dann den Windwahn stoppen oder auch in Nordrhein-Westfalen, so ein Plakate, der muss ich mal hingucken, wer ist der Absender, AfD oder CDU. Also das waren dann also wirklich CDU-Plakate, die genau die gleichen Parolen dann plakatiert haben wie die AfD, weil man einfach um die gleiche Wählerschaft buhlt und dann ist es einfach, wenn ich die nächste Wahl gewinnen will, dann ist mir der Klimaschutz ziemlich schnuppe.
Ja, aber nur für die nächste Wahl, weil im Prinzip politisch verschiebt sich das ja nur nach hinten, weil irgendwann wird das entschieden. Also irgendwann werden entweder diejenigen, die auf die Straße gehen, die werden etwas älter werden, die Jugendlichen und die Kinder und die werden dann entsprechend wählen und dann gibt es einen Shift, so oder so.
Aber wenn ich jetzt versuche, die nächste Legislaturperiode in den Bundestag zu kommen, ist mir das erstmal ziemlich egal und das ist, glaube ich, das ist diese Kurzfristigkeit, die einfach immer das Problem ist. Also einfach über 2 oder maximal 4 Jahre denken und in einem Horizont von 2 bis 4 Jahren ist der Klimaschutz erstmal irrelevant und das ist das, was uns immer auf die Füße fällt.
Und Stefan, wann müssen wir raus aus den Fossilen?
Ja, entscheidend ist gar nicht das Enddatum, sondern wie viel wir insgesamt noch emittieren, also die sogenannten kumulativen Emissionen, also wie viel aufsummiert wir bis zum Tag der Null-Emissionen noch emittieren. Und von daher, wenn man ein Enddatum verspricht, aber dann erst kurz vorher anfängt, Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, dann hat man natürlich zu viel emittiert. Es ist bei diesen Szenarien auch für die globalen Emissionen immer eine relativ frühe steile Emissionsreduktion notwendig, um die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Konkret weltweit müssen wir innerhalb der kommenden 10 Jahre die Emissionen halbieren. Das bedeutet aber für die Industrieländer wie Deutschland, dass sie noch deutlich schneller reduzieren müssten aus Gründen der Klimagerechtigkeit, weil wir ja pro Kopf doppelt so viel emittieren wie der Weltdurchschnitt. Und wenn wir einfach genauso schnell auf Null runterfahren wie der Weltdurchschnitt, würden wir bis zum Ende immer weiter uns doppelt so viel des Emissionskuchens einverleiben quasi. aneignen und das sehen natürlich Länder wie Indien ganz anders. Die sagen, die Industriestaaten, die haben ja schon sehr viel emittiert, sind hauptverantwortlich für den Klimawandel bisher und haben damit ein Reichtum erreicht und die müssen jetzt schneller reduzieren und das ist ja auch in Paris in vielen dieser UN-Klimakonferenzen immer wieder als gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung der Staaten auch thematisiert worden und steht da auch drin. Mhm. Und diese differenzierte Verantwortung heißt eben nicht, dass die Industriestaaten bis zum Schluss sich immer mehr Emissionen erlauben als die Entwicklungsländer.
Ja, und vielleicht zum Verständnis, in Madrid wurde ja beschlossen, dass dann bei der nächsten COP quasi dann entschieden wird, wie viel noch reduziert wird, jetzt in diesem Jahr. Jetzt verlieren wir nochmal ein Jahr. Was werden die dann in diesem Jahr, 2020 quasi auf der COP 26 dann beschließen? Was ist dann der Pfad danach?
Ja, da geht es ja darum, dass die Reduktionen nicht mehr wie im Kyoto-Protokoll vorgeschrieben werden durch einen gemeinsamen Beschluss, sondern nach dem Klingelbeutel-Prinzip funktionieren. Jeder legt rein, was er denn kann und möchte. Mhm. Und das Problem war ja, dass in Paris dann bei dem, was die einzelnen Staaten an Zielen sich vorgenommen haben, wir insgesamt eher auf 3 Grad Erwärmung zusteuern als auf 2 oder gar 1,5. Das heißt, deswegen war in dem Pariser Abkommen ja ein Mechanismus drin, regelmäßig, und das ist in diesem Jahr eben dran jetzt dann, diese Selbstverpflichtungen der Staaten zu verschärfen. Mhm. Und das ist dringend notwendig, weil wie gesagt, wir sind völlig auf dem falschen Weg im Moment. Mhm. Aber ich bin kein Prophet, der voraussagen kann, was dann tatsächlich Ende des Jahres, wenn wenn alles aufsummiert wird und der Stichtag kommt, was dann auf dem Tisch liegt. Man kann wirklich nur hoffen. Und ich denke, alle Bürger, Schüler, Erwachsene, Großeltern müssen jeweils in ihrem Land ihre Regierung dazu drängen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird gegenüber dem Pariser Abkommen.
Aber ich meine, wäre ja wichtig, wenn wir einfach als großer Player auch mal vorangehen, nicht? Also wer soll es denn jetzt machen? Also die Amerikaner sicherlich nicht mit Donald Trump. Ne? Und also aus Amerika, auch aus Südamerika ist auch jetzt irgendwie nicht eine starke Stimme zu erwarten. Asien, gut, China macht ein bisschen was, aber auch die haben irgendwie andere Diskussionsräume. Eigentlich müsste, also der Einzige, den ich mir vorstellen kann, der eigentlich eine Vorreiterrolle noch einnehmen könnte, wäre eigentlich Europa. Und was macht, jetzt die deutsche Regierung irgendwie? Es gibt ja den Green Deal, also man hat ja Frau von der Leyen ja gar nicht zugetraut, dass sie irgendwie zur Klimaschützerin irgendwie wird von der CDU, aber sie scheint das auch ernst zu meinen, das ist mal mein Eindruck. Und die deutsche Regierung scheint ja ziemlich zu blockieren auch. Das heißt also, schon mal erstmal Klimaschutz, aber kein Cent aus Deutschland. 2030 als Zwischenziel müssten wir ja auch überdenken. Auch das ist ja, glaube ich, gar nicht in der Diskussion. Und hast du da irgendwas gehört, dass man darüber nachdenkt?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber auch das müsste das auch man ja eigentlich
gehört. Von der Leyen ist da wirklich engagiert und da sie aus Deutschland ist, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass die deutsche CDU oder überhaupt die Regierung sie da nicht hängen lässt. Aber ja.
Das sieht jetzt eher anders aus.
Bin ich immer zu optimistisch in solchen Dingen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also was man ja schon so gehört hat, nicht? Also als Reaktion aus Berlin, also war schon so ein bisschen die kalte Schulter, dass man sagt, also Klimaschutz ist ja ganz gut, Green Deal könnt ihr gerne machen, aber bitte ohne einen Cent zusätzlich aus Deutschland. Ich meine, man muss am Anfang natürlich auch irgendwie investieren und wenn schon von Deutschland von Anfang an die Tür zumacht, ja, macht mal den Deal, aber von uns braucht ihr nicht viel zu erwarten, dann ist natürlich irgendwie die Messlatte auch schon wieder ziemlich niedrig gelegt.
Aber zur COP26 nochmal zurück. Also wenn da nachgeschärft werden soll und bisher eigentlich noch gar keine Reduktion stattgefunden hat, dann müsste ja nach COP26 ein massives Senken der Emissionen stattfinden, oder nicht?
Ja, wir müssen die Emissionen massiv senken. Also da führt kein Weg dran vorbei und das ist letztlich auch Schuld dieser Skeptiker, die wir ja auch eben angesprochen hatten, die seit Jahrzehnten den Klimaschutz dadurch bremsen, dass sie den Menschen Sand in die Augen streuen und die Öffentlichkeit verwirren und so tun, als sei es wissenschaftlich noch gar nicht geklärt alles und so weiter. Und das liefert natürlich immer wieder wohlfeile Entschuldigungen für die Menschen, die nichts machen wollen gegen diese Krise oder Notlage, in der wir uns inzwischen befinden, durch jahrzehntelanges Abwarten. Mhm. Schließlich hat 1965 das erste offizielle Expertengremium gewarnt vor dem, was uns bevorsteht.
Ich sehe die Argumentationslinie fast noch ein bisschen fataler. Also man geht ja mittlerweile dazu über, dass man sagt, naja gut, die Klimakrise lässt sich ja eh nicht mehr verhindern. Das heißt also, das müssen wir halt jetzt einfach laufen lassen und wir müssen uns jetzt darauf beschränken, halt irgendwo die Folgen, die auftreten, irgendwie abzufedern. Wenn man sowas sagt, ist, glaube ich, den Leuten gar nicht bewusst, was da noch alles...
Die verstehen gar nicht,
was da noch alles kommt. Nicht? Ja. Weil einfach, also es ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt irgendwie den Deich um 10 cm erhöhen und danach ist alles gut. Also sondern dass, die Folgen werden ja Mitte des Jahrhunderts oder spätestens Ende des Jahrhunderts so katastrophal sein, dass wir das gar nicht mehr irgendwie abfedern können. Und das ist so ähnlich, wie wenn ein Haus brennt und das ist immer ein schönes Beispiel, das brennende Haus, was Greta jetzt auch wieder in Davos gebracht hat. Man hat ein Haus, vierstöckiges Haus, im Dachstuhl ist ein Feuer ausgebrannt, gebrochen und dann kann man natürlich auch sagen, naja, okay, das Feuer, das kriegen wir jetzt nicht mehr in den Griff, dann lass doch brennen. Aber ich meine, dann ist halt irgendwann das ganze Haus hin. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass ich den Schaden dann irgendwie noch in den Griff kriege. Und genauso wird es beim Klima sein. Das heißt also, momentan ist das Feuer schon da. Wir können es aber wahrscheinlich noch irgendwo eindämmen, sodass der Sachschaden am Ende noch vertretbar bleibt. Und wenn wir das laufen lassen, dann wird uns irgendwann das Feuer aus dem Ruder laufen. Das sieht man ja auch in Australien, wie krass eigentlich solche Gefahren dann plötzlich out of control sind.
Ja, du hast gerade noch Australien erwähnt. Da gab es ja auch von der Murdoch-Presse quasi, die haben immer dagegen geredet und haben gemeint, die Feuer wären gelegt und hätten mit der Klimakrise nichts zu tun. Das stimmt ja so nicht.
Nein, die Hauptzutat, die diese Brände so halt außer Kontrolle laufen lassen, war die Tatsache, dass Australien das heißeste und trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung hinter sich hat. Und ich war ja ein halbes Jahr als Gastprofessor in Sydney und habe da sehr gute Kontakte mit den Kollegen dort. Und der australische Wetterdienst hat das ja auch ganz klar so analysiert.
Absolut.
Und es gibt ja diesen Feuerwetterindex, wo die verschiedenen Klimadaten, Temperaturen, Niederschläge, Winde eingehen. Und im Dezember hat dieser Feuerwetterindex den deutlich höchsten Wert aller Zeiten für Feuergefahr im Dezember erreicht. Und das ist der Grund, warum diese Brände nicht zu kontrollieren sind. Aber es wurde eben dann eine massive Kampagne gestartet. Die Murdoch-Medien gehören natürlich dazu. Die beherrschen 70% des Zeitungsmarkts in Australien. Das ist übrigens ja auch der Konzern, der Fox News in den USA betreibt, Trumps Lieblingssender.
Okay.
In Großbritannien, in Asien sind die groß. Und Murdoch wird von vielen als die Einzelperson, die am meisten Schaden für das Klima angerichtet hat, betrachtet, weil eben, ich verfolge das seit Jahrzehnten, die Murdoch-Medien systematisch einfach die Klimawissenschaft diskreditieren, den Klimawandel herunterspielen, unseriöse Klimaskeptiker hochheben, als seien das tolle Wissenschaftler und so weiter. Und es gab jetzt eine Kampagne eben sowohl von den Murdoch-Medien als auch in den sozialen Medien. Das haben australische Forscher, IT-Experten analysiert, dass es von Fake-Accounts und Twitter-Bots eine große Kampagne gab, die Brände auf Brandstiftung zurückzuführen. Selbst wenn die meisten Brände durch Brandstiftung erzeugt worden wären, diese Brandstiftung gibt es ständig, seit vielen Jahren. Da gibt es ein Forschungsinstitut in Australien dazu. Das Problem dieses Jahr ist nicht, dass auf einmal eine Armada an Brandstiftern aufgetaucht ist, sondern
das sehr wahrscheinlich
ist. Total ausgetrocknet war. Vor allem aber sagen die Feuerwehrchefs dort, die meisten dieser großen Brände, die allermeisten, sind durch Blitzschlag entstanden. Denn es gibt zwar viele Brände, die auch durch Brandstifter oder Unachtsamkeit, Grillen im Wald und sowas entstehen. Die sind aber immer nahe der Zivilisation, nahe von Straßen und so weiter und werden sehr schnell gelöscht. Deswegen, die werden schnell bemerkt, da kann die Feuerwehr schnell hin. Die Brände, die so außer Kontrolle geraten, die entstehen in unzugänglichem Busch im Hinterland irgendwo und die sind zum überwiegenden Teil durch Blitzschlag verursacht. Blitzschlag übrigens nimmt durch den Klimawandel auch zu. Also wir haben ja auch, sieht man auch hier im Sommer mehr Blitze als im Winter, in den Tropen gibt es mehr Blitze als in kühleren Breiten und in einem wärmeren Klima wird es insgesamt auch mehr Blitzschlag geben. Also sogar da gibt es noch einen Zusammenhang, wo der Klimawandel sogar noch das Risiko, einen Brand auszulösen, erhöht.
Ja, und dann gibt es ja noch es entwickeln sich ja auch Pyrocumulonimben, die hat es ja da gegeben. Es gab ja vom Satelliten aus konnte man die gut sehen sogar. Und das sind im Prinzip Gewitterwolken, deren Antrieb dann die Feuer sind. Und da entstehen eben auch Blitze, die steigen dann auf und dann entlädt sich der Blitz irgendwie in der Nähe und dann saugt ja dieses System, saugt die Luft quasi dann ins Zentrum und facht die Feuer noch zusätzlich an und stabilisiert sich. Ja, genau. Ja. Also das ganze System stabilisiert sich und brennt immer weiter. Also ich würde sagen, jemand, der da Feuer legen will, der sollte lieber wegrennen, weil das ist saugefährlich. Aber es gibt ja auch noch den Indian Ocean Dipole, ne? Und der Index dafür war sehr hoch in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr quasi bisher, hat sich jetzt ein bisschen normalisiert. Aber da steigt die Luft über dem Indischen Ozean auf und strömt rüber Richtung Australien und sinkt da ab. Deswegen haben wir dort hohen Luftdruck. Und daher kommt auch die Hitze und die Trockenheit zustande und strömt wieder zurück. Es waren aber auch mehrere andere Punkte. Das hat übrigens das Bureau of Meteorology da auch wunderbar alles zusammengefügt. Also wenn man möchte, kann man das alles verstehen und man muss gar nicht auf abstruse Theorien zurückgreifen. Man muss sich halt nur damit beschäftigen. Ne?
Aber hier in den sozialen Medien in Deutschland wird das ja auch ziemlich abstrus diskutiert. Was war das Abstruseste, was ich mal gehört habe? Ja, die Brände in Australien werden ja vor allen Dingen von Grünen gelegt worden, damit sie irgendwie...
Bist du so einer?
Ja, genau. Also damit man mehr Feuer hat und ja. Dann die Klimahysterie weiter aufwecken kann.
Nicht? Ja, also Verschwörungstheorien sind natürlich auch ein Teil des Instrumentariums von Wissenschaftsverleugnung und die sind natürlich hochgekommen. Was mich erschreckt hat, ich habe schon im Dezember einen Vortrag bei einer 6. Klasse im Gymnasium in Potsdam gehalten, der Klasse meines Sohnes. Und als ich da über Klima, da habe ich dann auch die Brände erwähnt, und da hat tatsächlich einer von diesen 6-Klässlern hat sich gemeldet und hat gesagt, aber diese Brände, die sind doch vor allem deswegen darauf zurückzuführen, weil die Grünen verhindert hat, dass man vorher das Unterholz abbrennt, um nicht so viel Brandmaterial dort zu haben. Ja. Und das ist auch eine ganz klar widerlegte Behauptung, wo die Experten, die Feuerwehrleute widerlegen. Die Grünen haben in ihrem Programm, die australischen Grünen, drinstehen, dass sie für dieses Abbrennen eintreten. Also die haben es garantiert nicht verhindert. Mhm. Aber solche Fake News verbreiten sich eben dann rasend schnell.
Ja, weil die Leute das glauben wollen.
Bis nach Potsdam.
Bis zu dir in die Schule.
Mich wundert diese Leidenschaft, die halt auch bei diesem Thema ist. Also immer, wenn man auf sozialen Medien einfach den Zusammenhang Brände und Klimawandel bringt, also dann kriegt man ja regelrecht einen Shitstorm. Also weil ich glaube... Das liegt auch daran, dass auch da noch mehr, also der Mensch und die Angst vom Feuer ist natürlich auch ganz, ganz gegeben. Und wenn man das natürlich jetzt sagt, oh, Klimawandel, das ist eh schon irgendwie was. Und wenn ich jetzt auch noch an Bränden schuld bin oder sowas, dann ist das eine Sache, die halt noch mehr Ängste auslöst. Ja. Und ich glaube, deswegen wird das also vehement bekämpft, weil das natürlich auch eine Sache ist. Ich glaube, so Klimawandel ist ja erstmal auch vielleicht gar nicht so negativ belegt. Nicht? Wenn man sagt, das ist ja schön, die Sommer sind trockener, ich kann besser Urlaub machen. Mhm. Aber wenn man natürlich dann den Leuten sagt, okay, vielleicht brennt aber der Wald um Berlin rum ab und ihr habt dann vielleicht irgendwo ein Problem. Das zeigt dann auch einfach dann eine negative Konsequenz, eine Dramatik. Und deswegen versuche ich natürlich auch dieses Argument gleich im Keim zu ersticken, wenn ich Klimaskeptiker bin, um einfach hier das Handeln, was dann auch automatisch kommen würde, dann auch zu unterbinden.
Ja. Ich habe noch einen Punkt, und zwar die Wirtschaft, die ja eigentlich viel weiter ist. Und da hat McKinsey sich jetzt geäußert, sogar eine eigene Studie veröffentlicht, die sehr drastisch ist. Im Prinzip das, was ihr Klimaforscher schon seit Jahren vorhersagt, haben die jetzt nochmal zusammengefasst, wunderbar. Und BlackRock. BlackRock hat, ich weiß gar nicht, was für ein Kapital die haben, Billionenbereich oder so.
Das größte Investmentfonds der Welt.
Genau, und da hast du auch Informationen zu.
Also ich bemerke auf jeden Fall, dass ich jetzt immer häufiger aus der Finanzwelt eingeladen werde, Vorträge zum Klimawandel zu halten, weil die anfangen, sich wirklich dafür zu interessieren. Einerseits natürlich als Risiko für ihre Investments. Man muss sich ja klar machen, dass wir riesige fossile Brennstoffvorräte, Kohle, Erdöl, Erdgaslagerstätten haben, wovon das meiste im Boden bleiben muss, wenn wir den Pariser Vertrag umsetzen. Das heißt, hier gibt es jede Menge unverbrennbaren Kohlenstoff, unburnable carbon, wie das Stichwort heißt. Und für die Finanzwelt heißt das stranded assets, also eine Entwertung dieser Ressourcen, die großen Firmen gehören. Also das interessiert die Finanzwelt natürlich schon, ob da ein großer Wertverlust für bestimmte Unternehmen jetzt absehbar ist. Und die Finanzwelt interessiert sich eben auch jetzt alternative grüne Investmentprodukte, Fonds aufzulegen. Also die sind dann unter dem Stichwort ESG, also Environment Social Governance. Mhm. Das ist so das Stichwort, unter dem die gehandelt werden. Und also Stichwort BlackRock. Ich werde übermorgen in Davos auf einem Panel sitzen mit Larry Fink, dem Chef mhm. von BlackRock und auch noch dem Chef von Bayer. Und da geht es genau um diese Frage, wie kann eigentlich nachhaltiges Wachstum aussehen?
Ja, im Prinzip müssen wir die gesamte Wirtschaft eigentlich umbauen. Wir müssen die transformieren zu einer Kreislaufwirtschaft und dass sie nicht so stark quasi die planetaren Grenzen ausdehnen. Wir müssen uns ja an die planetaren Grenzen dann halten im Prinzip.
Ja, also das Akuteste ist natürlich, einfach mal aufzuhören, fossile Brennstoffe zu nutzen. Mhm. Also das ist noch nicht jetzt ein totales Umkrempeln der Wirtschaft. Mhm. Natürlich gibt es auch noch weitere Probleme mit Nachhaltigkeit, nicht nur das Energieproblem und die fossilen Brennstoffe. Aber akut und drängend ist eben der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Also es geht da natürlich auch um die Wachstumsdiskussion, kann es überhaupt ein nachhaltiges Wachstum geben und mhm. auf einem endlichen Planeten ewig lange sicherlich nicht, aber akut jetzt, vor wir anfangen überhaupt über Nullwachstum oder sowas nachzudenken, mhm. wir müssen jetzt schnell raus aus den fossilen ja. Brennstoffen und dann, wenn wir das geschafft haben bis 2050, dann kann man längerfristig noch sehen, wo haben wir weitere Ressourcenprobleme und wo sind die weiteren Grenzen des Wachstums, mhm. die wir noch einhalten müssen. Im Moment sehe ich diese Diskussion Nullwachstum ja oder nein oder so, als vor allem eine Diskussion, die die Wirtschaftswissenschaftler mal intensiv führen müssten, wie sowas mhm. aussehen kann, weil da hat die Ökonomie bisher eigentlich nur sehr, sehr wenig drüber nachgedacht und wenig Grundlagen erarbeitet.
Mhm. Auf alle Fälle ein sehr, sehr spannender Punkt.
Ja.
Bei dem Wachstum, klar, das ist erstmal, den Punkt muss man auf alle Fälle diskutieren, aber ich meine, bei den Unternehmen, man kann das ja zum Beispiel auch nochmal auf die deutschen Kohleunternehmen dann runterbrechen, nicht? Mhm. Also das heißt, also wir machen jetzt einen Kohleausstieg, das heißt, man hat ja noch Kohlekraftwerke, es geht ja noch das Kohlekraftwerk ans Netz, was ja eigentlich absurd ist, nicht?
Ja,
Datteln 4, das hat man gebaut, schon als alle Klima- und Umweltschützer gesagt haben, es ist vollkommen absurd, noch ein neues Kohlekraftwerk.
Im Ausland wird das verheerend kommentiert. Ich habe viele internationale Kontakte, die sagen, was, Deutschland, die wollen jetzt noch ein neues Kohlekraftwerk? Mhm.
Ist absurd, aber natürlich, klar, man hat das irgendwann gebaut und momentan mhm. ist es so, eigentlich Stranded Investment, eigentlich dürfte man es gar nicht mehr betreiben, ja. Das heißt, man müsste die Milliarden, die man reingesteckt hat, eigentlich sofort abschreiben, so, das heißt, mit angeblich deutschem Grundgesetz kann man das nicht, also was passiert dann in Deutschland immer noch, der Steuerzahler springt halt ein, nicht? Das heißt, also entweder gibt es irgendeine Regierung, die sagt, ihr lasst es einfach laufen, egal, ob wir Klimaschutz machen oder nicht, oder Plan B ist dann halt einfach der Steuerzahler, also das heißt, ein Unternehmen plant so etwas und der Steuerzahler, der muss dann Entschädigung zahlen, das ist ja relativ interessant. Das heißt, wenn jetzt irgendein Bäcker sich einen Ofen kauft, ja, und dann ändern sich die Emissionsschutzvorgaben und der darf ihn nicht mehr betreiben, ja, dann hat er halt Pech gehabt, nicht? Also dann muss er irgendwie gucken, wie er mit seiner Bäckerei zurande kommt. Bei den großen Konzernen ist es bislang immer noch, dass der Staat einspringt. Nur irgendwann werden einfach die Klimafolgeschäden oder das, was wir zu bezahlen haben, so teuer sein oder auch der Druck der Bevölkerung. Also ich meine, ist ja eigentlich auch absurd. Ich meine, 4 Milliarden Euro jetzt an Entschädigung für Kohlekraftwerke, wo wir in den 90er Jahren schon gesagt haben, baut die nicht. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Regierung sie gezwungen hätte zu bauen. Gut, es gab eine Genehmigung dafür und angeblich ist das eine Enteignung und deswegen muss man sie entschädigen. Aber man hätte das ja auch ganz anders lösen können, nicht? Also das heißt, als Regierung hätte ich in dem Fall zum Beispiel auch sagen können, okay, CO2 kostet jetzt was. Und es kostet jetzt so viel, dass ich das Kohlekraftwerk nicht mehr wirtschaftlich betreiben kann. Dann ist das keine Enteignung, dann muss der Betreiber das aus wirtschaftlichen Gründen stilllegen und dann hat er im Prinzip diese ganzen Sachen am Bein. Momentan ist es so, dass wir, wie gesagt, noch eine freundliche Regierung haben, die sagen, okay, wir haben den schützenden Schirm darüber, alles trennt Investmentsachen, das geht auf Rechnung des Volkes, das zahlt der Steuerzahler, aber irgendwann wird das nicht mehr gehen. Ja. Und das sehen, glaube ich, auch solche Leute wie BlackRock, die Chefs, dass die einfach sagen, okay, das ist jetzt irgendwie noch so eine Übergangszeit, wo wir noch drauf bauen können, dass irgendwie eine industriefreundliche Politik das irgendwie abfedert, aber irgendwann werden, wie gesagt, auch die Klimafolgeschäden so groß sein, dass man das Geld dann was für was anderes braucht. Dann brauche ich das Geld nicht, um RWE zu retten, sondern um irgendwelche Deiche zu erhöhen, irgendwelche Waldschäden zu beseitigen.
Das ist ja jetzt schon eigentlich eingeplant werden müsste. Ne?
Genau. Und das glaube ich auch. Und dann werden die Unternehmen wahrscheinlich auch wirklich gekniffen sein. Dann wird man die auch irgendwann mal im Regen stehen lassen. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis setzt sich so ein bisschen durch. Und deswegen wird man auch aus den Seiten, die Leute sind ja auch clever, die dann solche großen Tanker dann leiten, dass man da auch irgendwann versucht, irgendwie umzusteuern. Und wer zuletzt umsteuert, der hat halt verloren. So ist es immer im Wirtschaftsspiel.
Ja. Naja, die Situation jetzt ist so ähnlich, wie wenn ich immer meinen Müll einfach in den Wald entsorgen würde. Und irgendwann beschließt die Regierung, das geht eigentlich nicht, und kommt auf die Idee, mir eine Entschädigung dafür zu bezahlen, dass ich das jetzt die nächsten 10 Jahre nicht mehr mache.
Mhm. Ja, ich habe einen schönen Twitter-Kommentar aus, der sagt, ich verbrenne jetzt auch
Reifen. Den habe ich auch gesehen.
Genau, der war gut.
Nee, erzähl nochmal.
Ich verbrenne jetzt auch Reifen im Garten und lasse mir dann von der Regierung 4 Milliarden Euro dafür zahlen, dass ich es dann nicht mehr mache.
Genau. Ja.
Ja, das Verursacherprinzip ist eigentlich unter Ökonomen völlig akzeptiert. Ja, wer Schäden verursacht, muss dafür aufkommen. Und der muss nicht noch eine Entschädigung dafür kriegen, dass er dieses schädliche Verhalten einstellt.
Ja, also es gibt unglaublich viel zu tun. Und es wird höchste Zeit, dass was passiert. Es gibt keine Alternative dazu, dass wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Das dürfte, glaube ich, jedem klar geworden sein. Und ich würde sagen, wir schließen hier ab. Und das war jetzt Folge 2, Klartext Klima. Wir machen weiter in unregelmäßigen Abständen, aber wir machen weiter, oder?
Genau, wir machen weiter.
Gerne, macht Spaß mit euch.
Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann genau, macht mal
genau, einen Daumen nach oben.
Alles klar.
Okay, Klartext
Klima. Also ich glaube, ich sitze fast...
21.01.2020.
Genau. So. Was heißt hier Take 1?
Das sind jetzt 5 Takes.
Klartext Klima.
Warte mal, halt. Moment, machen wir gleich nochmal. Ich muss den Stefan noch starten, genau. So. Stefan, sag nochmal
was. Den Stefan starten.
1, 2, 1, 2. Und bitte nochmal eine Handklappe.
Okay. Ja, eigentlich ganz gut, dass wir mal kurz unterbrochen haben. So, Kamera läuft. Okay, so, wir fangen an. Ja? Bereit? Okay. Herzlich willkommen zu Klima... Nee. Auf... Man kann es quasi... Das müssen wir schneiden. So.
Leider stellten wir nach einer Stunde Diskussion fest,
die Kamera,
dass wir die Kamera nicht eingeschaltet hatten.
Ah, ja. Oh mein, das ist eine Scheiße. Läuft das jetzt wirklich?